Deutschlandfunk Kultur. Neue Musik.
Man läuft einfach anders durch die Welt und sieht plötzlich andere Strukturen und Zusammenhänge. Also auch Dinge, die man nicht im ersten Augenblick als zusammengehörig empfinden würde. Und das kann man, glaube ich, auch so eine Art wirklich so ein Denken, was einfach das gesamte Leben viel spannender macht. Das kann man, glaube ich, dadurch erreichen.
Malte Giesen, 1988 in Tübingen geboren und heute in Berlin zu Hause, ist Komponist und begreift seine Arbeit als solcher durchaus nicht als selbstzweckhaftes Glasperlenspiel, sondern als eine Form der Weltwahrnehmung. Musik ist für ihn ganz explizit ein Instrument der ästhetischen Erfahrung. Dementsprechend beansprucht er für seine Kompositionen, dass sie über sich hinausweisen, dass sie nicht bloß gehört, sondern weitergedacht werden. Kunst, sagt Malte Giesen, muss nicht schön sein, aber sie muss Kraft haben, im ganz physikalischen Sinn. Der Geist ist träge Masse mit nur einer Perspektive auf die Welt. Es braucht eine Kraft, um diese Masse zu bewegen. Dieser Anspruch wirkt sich ganz konkret auf Giesens Arbeit aus und beginnt bereits mit der Wahl der Materialien einer Komposition.
Das muss einerseits für mich persönlich immer Material sein, was auch eine gewisse gesamtgesellschaftliche Relevanz hat. Also Material, was jetzt nicht nur in unserem neuen Musikkreis irgendwie gerade kursiert und was dann so eine schon eine erhöhte Selbstreferenzialität erzeugt, sondern auch irgendwas, was ein bisschen drüber hinausgeht.
Dass diese Materialfindung manchmal in Bereiche vordringt, die denkbar weit von allem Kunstbeflissenen entfernt sind, hat Methode. Und mehr noch, es muss so sein, will man nicht letztlich doch wieder im Bannkreis einer verfeinerten Wahrnehmung verbleiben. So kann es sein, dass Malte Giesen den Ausgangspunkt einer Komposition etwa in Fichtels Lied findet. Dabei handelt es sich um eine volkstümliche Skurrilität aus dem Jahr 1984.
Ich hatte schon länger vor, mich so mit Volksmusik zu beschäftigen oder so diese Musikantenstadel-Richtung, weil es einfach auch ein nicht zu ignorierender Bestandteil von deutscher Musikkultur ist. Und weil das so ein paar schöne historisch-ironische Brechungen enthält, bin ich da drauf gekommen. Und auch, weil es irgendwo mal auf Platz 4 der schlechtesten Musikvideos ever gelandet ist. Und es einfach dann so ein Superlativ, irgendwie das schreit geradezu danach, verarbeitet zu werden.
Und was der Fichtel uns jetzt gleich sagen wird, das werden wir uns anhören. Mit von der Party die Woodies.
Unser Leben ist bedroht, hilf uns niemand, droht uns Not. Und ihr Menschen werdet nie mehr glücklich sein.
Lowest Common Denominator heißt das Stück, das Malte Giesen 2017 auf der Basis dieses Fundstücks aus dem Musikantenstadel komponiert hat. Um ein triviales sich lustig machen ging es ihm dabei aber keineswegs.
Ist ja nichts Einfaches, als neue Musikpublikum zum Lachen zu bringen. Also, was ich da viel interessanter fand, war, wie man es immer beobachten kann, die ästhetischen Mittel einfach verändern über die Zeit oder wie man sie plötzlich durchschaut. Also wenn man sich auch alte Filme anguckt und denkt, oh, die Effekte da, das ist ja furchtbar schlecht, das erzielt einfach nicht mehr seine Wirkung, die es damals hatte. Oder dass sich Wirkung komplett umkehrt, wie jetzt in dem Fall, dass es damals ein für die Masse wohl relativ normal angenehmes Video war, auch mit der Thematik des Umweltschutzes, also da kommen ja Textteile vor dann irgendwie, und ihr werdet nie mehr glücklich sein, die da mit diesem Lächeln vorgetragen sind, die man heute nur noch irgendwie als unglaublich skurril, bizarr und irgendwie sehr gruselig empfindet. Und das hat mich da einfach interessiert, wieso ästhetische Mittel, die da offenbar damals eine Gültigkeit hatten, sich komplett verändern können, einen komplett anderen Kontext kriegen. Und weil das mich länger schon in der Hinsicht interessiert hat, wie gehen wir mit unseren ästhetischen Mitteln in der neuen Musik um? Ja, da haben wir auch bestimmte Kataloge einfach von Vorgehensweisen, von bestimmten Wirkungen, die vielleicht erzielt werden sollen. Und da finde ich es eben immer wieder spannend zu gucken, was passiert nach 10, 15, 20, 30 Jahren? Wie sieht es dann aus? Also gerade bei Elektronik, das altert halt unglaublich schnell. Und die Ästhetik der Elektronik und die Medienfarbe, die verändert sich viel schneller als so eine Instrumentalästhetik oder eine Ästhetik des Setups, so des Konzerts, des Konzertsaal oder der Ort, die Aufstellung der Musiker und so weiter.
Thank you. sich auf ein Thema. Schlüsselworte und plakative Hooklines. La! Suchen Sie Ihren eigenen Weg, auch das schon oft Gesagte neu zu erzählen. Nutzen Sie das, was in der breiten Masse angekommen ist, oder besser, gerade auf dem Weg ist.
Es ist durchaus legitim, dass Leute ihr Leben lang nur Streichquartette schreiben. Das interessiert mich dann auch, wenn jemand sich so extrem beschränken würde und wirklich 40 Jahre lang nur Streichquartette schreibt und dann kommt vielleicht da was ganz Spannendes raus. Aber für mich ist es einfach, hat sich das auch so in die Arbeitsweise mit eingeschlichen, dass ich immer sehr viel direkt hören muss und sehr viel direkt ausprobiere, gerade auch in Kontakt mit Musikern. Ich bin nicht so der Komponist, der jetzt am Schreibtisch ganz isoliert da sich Sachen ausdenkt. Also das wäre ich manchmal gerne, aber das ist nicht so meine Arbeitsweise. Also, da brauche ich irgendwie noch eine bestimmte Haptik, dass ich irgendwie Material was mache, dass ich mit Klängen rumexperimentiere, noch selber was spiele und so weiter. Und bei mir ist da so ein bisschen vielleicht die Hoffnung, dass es nicht unwichtig ist in der Musik, dass man das spielende Subjekt da auch mit drin hat. Das ist dann auch spannend zu beobachten, weil ich höre nicht die Musik, die ja davon irgendwoher kommt und es ist so ein erratischer Block, sondern ich höre ja da auch, dass jemand was tut. Oder dass jemand da spielt. Und das finde ich sehr oft spannender, dann zu hören, wie geht jemand bestimmten Sachen um, als dass jemand sein Konzept knallhart durchzieht.
Es ist eine produktive Unruhe, die die Arbeit von Malte Giesen kennzeichnet. Ich langweile mich schnell, sagt der Komponist, und probiere sehr oft ganz andere Dinge aus. Selten gibt es eine konstante, erkennbare gedankliche Linie in mehreren Stücken. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist relativ kurz. Und wie eben gehört, ist es vor allem auch das Bedürfnis nach Austausch, nach einem Arbeiten mit den Musikern, das Giesen dem einsamen Schreibtischdasein vorzieht.
Ich brauche einfach diese Situation in einem Konzertsaal, dass Leute auf einer Bühne tatsächlich live was machen. Das erzeugt einfach ein Grundsetting und eine Stimmung, die finde ich bis jetzt durch nichts zu ersetzen. Das hat einfach schon eine Grundspannung, die sehr viel möglich macht und sehr eindringlich ist. Und was noch hinzukommt, Musiker auf der Bühne sind nicht wie Schauspieler. Ja, die tun nicht so, als ob. Die spielen wirklich, die müssen das jetzt echt machen. Und weil das so ist, ist, glaube ich, noch der einzige Grund, warum Leute in Live-Konzerte gehen. Auch jemand, der sich der Gefahr aussetzt, vorne da was zu machen und was auch durchaus schief gehen kann. Und es ist grundsätzlich, wenn man das jetzt so phänomenologisch betrachtet, ist ja schon faszinierend, dass jemand 20, 25 Jahre seines Lebens nimmt um auf einem Gerät Klänge zu erzeugen. Das ist so ein Holzkorpus mit irgendwie Darmsaiten drauf. Und dann hat er so eine ganz spezielle Technik, wo er irgendwie bestimmte Tonhöhen erzeugen kann und mit einer bestimmten Hüllkurve. Das ist doch totaler Wahnsinn. Also in unserer bisschen durchrationalisierten Welt würde man sagen, das ist ja Quatsch, machen wir was Anständiges. Aber dass trotzdem da Leute kommen, sich dafür begeistern und fasziniert zuhören, wie da vorne jemand auf so einem komischen Gerät Klänge produziert. Diese Grundsituation, die ist schon sehr wichtig fürs Komponieren, finde ich.
2013 hat Malte Giesen ein Stück komponiert, das die eben beschriebene hochartifizielle Kunstmusik mit völlig Alltäglichem zusammenbringt, ohne dabei eine qualitative Wertung weder zu intendieren noch zuzulassen. $88 heißt die Komposition für Sopran, Bratsche und Klavier. Der Titel ist einer Spam-E-Mail entnommen, in der eben diese Summe dem glücklichen Empfänger versprochen wird.
Der erste Impuls war einfach, ich will keinen Text, der von der Musik ablenkt. Ich will einfach nicht diese Situation haben, dass man sich irgendeine, sag ich mal, kulturell anerkannte literarische Vorlage nimmt und dann hat man sozusagen schon die Hälfte erreicht und dann hat man irgendwie schon sich etabliert, weil es ist ja dann irgendwie bildungsbürgerlich korrekt, wenn man da so eine Vorlage nimmt. Das finde ich einfach nicht so spannend. Also dann stellt man sich schon auf irgendwelche Schultern und mir war so schnell klar, also ich will irgendwas, was möglichst Lo-Fi ist in dem Sinne, irgendwas, was möglichst alltäglich und banal ist. Und dann war ich klar, ich habe in meinem E-Mail-Eingang jeden Tag einen Haufen Text. Und ich habe dann ganz gezielt nach einer Spam-E-Mail gesucht, die von der Länge passt, die irgendwie von den Wörtern passt. Dann bilden sich nämlich plötzlich ganz neue Kriterien raus, wenn man jetzt Spam-E-Mails durchliest, sich auf die Hinsicht, die vertonen zu wollen. Und dann, weiß nicht, nach 20, 30 E-Mails habe ich dann einer gefunden, ich dachte, ah, das passt so von der Länge, von den Proportionen ganz gut. Da kann ich was mit anfangen, so von der Vokalpositionierung und so weiter. Das ist auch gut für Stimme. Und dann hat es angefangen. Und die Musik selbst war dann eigentlich fast gar nicht am Inhalt dieser Spam-Mail orientiert. Also darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging darum, eine Art von Text, von Artikulation zu haben, von Klangfärbung, die, weil man versteht ja auch nichts eigentlich. Man versteht vielleicht mal Fetzen, aber wenn man das nicht weiß, würde man nie drauf kommen, dass es eine Spam-Mail ist oder wie auch immer. Dass da aber auch sozusagen eine Vorlage aus der möglichst alltäglichen Wirklichkeit irgendwie plötzlich dann was erzeugt, Musik erzeugt, das war einfach für mich ein spannender Prozess. Und andererseits, dass alle Instrumente inklusive Stimme durch müllartige oder abfallartige, wie auch immer, Wegwerfmaterialien präpariert und bearbeitet wird. Also im Klavier wird dann viel mit Plastikbechern gespielt. Bratsche ist auch präpariert mit diesen kleinen Klammern, mit denen man Gefrierbeuteln zumacht. Und die Stimme hat dann ja auch letztendlich so einen Resonator und Verzerrer durch einen Plastikbecher, in den reingesungen wird, der dann mit einem Plastikstift angeregt wird, so zu schwingen und Verzerrungen zu erzeugen. Und das war so ein bisschen auch da sozusagen die Wegwerfästhetik der Spam-E-Mail so ein bisschen übertragen mit drin zu haben.
Four.
eine Spam-E-Mail als Liedtext. Mit dieser Auswahl hat Malte Giesen versucht, die Musik nicht von vornherein in den Schein des Erhabenen zu stellen, etwa durch die Auswahl eines kulturhistorisch legitimierten Texts. Die Hölderlin-Mania der neuen Musik, vor allem der 1970er und 80er Jahre, wird da in Erinnerung gerufen. Wobei, auch hier würde Malte Giesen nicht apodiktisch Nein sagen.
Das kommt auch ganz drauf an. Also wenn ich jetzt beim Hölderlin was entdecken würde und ich würde dann wirklich merken, oh, da ist was drin, was ich jetzt noch bei keinem dazu gefunden habe oder das hat plötzlich eine ganz komische Relevanz, dann würde ich vielleicht auch ein Hölderlin irgendwie vertonen. Aber grundsätzlich, das ist eigentlich ganz einfach. Also wenn jemand malt und malt einen Sonnenuntergang, ja, dann sehen alle nur dieses Motiv, ah, den tollen Sonnenuntergang. Ja, und das, dann kann der Künstler gar nicht zeigen, wie toll er malen kann, weil er nur das Motiv sehen. Deshalb wählt er sich dann meinetwegen einen Obstkorb aus. Und genauso ist es eigentlich bei mir dann mit der Musik. Also wenn ich irgendeine starke, kraftvolle Vorlage habe, die kann einfach dann sehr schnell das überdecken, was ich damit mache oder mich auch behindern in dem, was ich damit mache, weil mir das auch einfach viel Freiheit nimmt. Weil bestimmte Sachen sind dann einfach tabu oder sanktioniert, wenn man mit solchen Vorlagen arbeitet.
Nicht Hölderlin, aber Beethoven. Das Scherzo aus dem Streichtrio Opus 9, Nummer 3. In einem Stück aus dem Jahr 2014 hat Malte Giesen mit dieser Musik gearbeitet. Genauer gesagt mit der historischen Verfasstheit dieser Musik, ihrer Gestalt und der Aura ihrer Besetzung. Sein Trio With Remixed Surface of Beethoven versucht gerade nicht, die historischen Bezüge in Abrede zu stellen, sondern sie in einen neuen, gegenwärtigen Kontext zu setzen.
Also das war grundsätzlich mein Gedanke, wenn ich mit historisch aufgeladenen Besetzungen arbeite, dann bringt es nichts, das zu verneinen. Also dann bringt das 2-millionste Steggekratze, dann hilft da auch nicht drüber hinweg. Also es muss sich in irgendeiner Form beziehen auf die Tradition und da irgendwelche Aspekte hörbar und erlebbar machen, die man bisher vielleicht noch nicht so gehört hat. Und ich habe dann eben so ein Trio gesucht, was sozusagen zu einer Verarbeitung sich eignen könnte und was sozusagen musikalische Elemente enthält, die damals so gehört wurden, wie heute bestimmte andere Elemente. Also ein Divertimento ist eben ein Musikstück zur Zerstreuung, ne, für nebenher quasi. Und da ist der Bezug sozusagen zu den DJ-Remixing-Elementen, weil da geht es auch, das ist so eine Musik, wo es um Zerstreuung geht und die Zerstreuung findet sich dann auch auf anderen Ebenen der Verarbeitung. Wie würde vielleicht Beethoven heute mit so einem Material umgehen oder wie kann ich das irgendwie schaffen, dass die Sachen, die damals irgendwie so einen gewissen Twist hatten, dass ich die heute hörbar mache, weil dieses Trio, das hat so ein paar sehr humorvolle Eigenheiten drin, die man vielleicht heute gar nicht mehr so wahrnimmt.
Thank you. Vom klassischen Streichtrio bis zu arabischer Popmusik scheint der Weg einigermaßen weit. Die Lust am Ausprobieren, die Malte Giesen für seine Arbeit reklamiert, bringt die beiden Phänomene einander dann doch nahe. Die Paradoxie der Sichtbarkeit heißt eine Komposition für Instrumente und Elektronik aus dem Jahr 2016, in der es, ähnlich wie beim eben gehörten Trio, um ein kulturell vorgeprägtes Material geht, eben um Popmusik aus dem arabischen Raum.
Gerade eben die arabische Popmusik, die genuin arabische Popmusik, also nicht irgendwie so ein Ethno-Jazz-Ding oder so, sondern wirklich Popmusik, die dann eben in Gaza oder in Libanon oder wo auch immer gehört wird, oder aus Ägypten. Also aus Ägypten kommt ja sehr viel, was sozusagen arabische Populärkultur ist. Und da fand ich es einerseits spannend zu sehen, wie, weil die aus einem ganz anderen musikalischen Erbe herkommen, wie die damit umgehen in der Populärkultur, wie sich das dann plötzlich vermischt. So ein westlicher Einfluss, der dann irgendwie mitverarbeitet wird. Und andererseits sozusagen, wie kann ich dieses Fremde oder was einem da selbst fremd vorkommt, wie kann ich das irgendwie erfahrbar machen? Also auf eine Art und Weise, dass man nicht mehr das eigene für so selbstverständlich und sozusagen seinen Ruhepol nimmt, seine Grundposition, von der man aus alles misst, sondern dass man sich auch mal irgendwie davon wegbewegen kann und plötzlich wahrnimmt, was für andere Kulturen alles irgendwie normal sein kann. weil man das oft einfach vergisst.
War das Streichtrio von Beethoven als Emblem klassischer Musik, zumal für den westlichen Musiker, etwas Vertrautes, so erweist sich die arabische Popmusik nach Abzug eines Hineinlesens westlicher Oberflächen als fremd. Und es ist eben diese Distanz, die Malte Giesen als eine Form der ästhetischen Entlastung begreift.
Was ganz typisch ist, ist eben die Klangfarbe des Dreivierteltons in arabischen Skalen. Also das ist das, was auch in der arabischen Popmusik einfach drin ist, sind die mikrotonalen Unterschiede. Und dass wir sozusagen aus unserer westeuropäischen Perspektive gar nicht die Gefühlsimplikationen, die mit den Skalen verbunden sind, wahrnehmen. Also ich habe zum Beispiel einen Maqam, heißen die ja, also diese Skalen, nämlich einen Maqam gewählt, was eigentlich mit Trauer assoziiert ist, was man hier gar nicht so hören würde. Es gibt auch andere Maqams, die werden dann eben mit Festlichkeit assoziiert und andere eben, wie gesagt, mit der Trauer und so weiter. Und eigentlich da die Möglichkeit zu haben, ein musikalisches Material zu haben, was für uns frei ist von solchen Implikationen, weil das haben wir ja selbst nie. Denn unser tonales Material hat dann schon diese ganzen Implikationen und da können wir überhaupt nicht befreit damit arbeiten. Und ich kann jetzt aber, ich bin jetzt glücklicherweise in der Situation, mit so einem Material dann plötzlich befreit zu arbeiten. Und da entwickeln sich dann plötzlich ganz andere Notwendigkeiten musikalisch auch oder ergeben sich ganz neue Konstellationen. Der Actionfilm ist der Nachfolger der Oper. Und wenn man sich das sozusagen syntaktisch anguckt, macht das durchaus Sinn, weil in der Oper sozusagen die Arien sind im Actionfilm die Action-Szenen. Auch da wird die Zeit oft verlangsamt, wie das in der Arie in der Oper ist. Da wird sehr viel in Zeitlupe gezeigt, Explosionen aus mehreren Perspektiven, die mehrfach stattfinden. Und die Dialoge zwischendrin sind wie die Rezitative bei der Arie. Da wird halt einfach was erzählt, um die Handlung voranzutreiben, und dann geht es um so eine Gefühlsästhetik. Und da muss ich sagen, ist dann eigentlich der Actionfilm in der Populärkultur das Konsequenteste an purer Filmästhetik, was man irgendwie finden kann. Das geht ja so weit, dass die Handlung eigentlich egal ist, oder die ist meistens sehr dämlich. Die wird dann nur dazu verwendet, um so gerade so bestimmte Vorstellungen von Gewaltästhetik auch oder von Destruktivästhetik zu vermitteln. Aber im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum.
Die Sprunghaftigkeit hat Methode. Vom arabischen Makam sind wir beim Actionfilm angelangt, der die Folie für Malte Giesens Stück Stilisierung mit Explosions aus dem Jahr 2015 ist. Hier ging es ihm um die musikalische Entsprechung zur filmischen Überbietungslogik der inszenierten Explosion.
Das wollte ich sozusagen mal auf die Spitze treiben und habe aus allen Michael Bay-Filmen die Explosionen rausgeschnitten, auch die Explosionsklänge. Das war vor allem die am eindrucksvollsten waren aus den letzten Transformer-Filmen. Da kracht es einfach ohne Ende. Auch vom Sounddesign einfach sehr genial. Das habe ich da sehr bewundert, also was die Sounddesigner da für Arbeit leisten. Und diese Superästhetisierung, daher kommt auch der Titel, das ist eine Stilisierung eigentlich von Destruktion, von Gewalt, was einfach so eine vielleicht grundmenschliche Faszination ist, wenn irgendwie große Sachen kaputt gehen oder so oder Dinge in die Luft fliegen. Das ist irgendwie schon spannend. Also aus keinem anderen Grund gibt es auch irgendwie Feuerwerk oder sowas. Und das zu stilisieren auch irgendwo und das Ganze dann auf eine Instrumentalebene zu heben. Und die Instrumente, also Kontrabass, Klarinette, Bratsche, Schlagzeug, genauso oder in einer Art und Weise dann eine Übersetzung einer Stilisierung zu finden.
Die Sounds der scheinbar endlosen Explosionsserie werden gewissermaßen zur akustischen Plattform, auf der die drei Instrumente, Kontrabass, Klarinette, Bratsche und Schlagzeug, in Erscheinung treten. Und auch hier gilt das Prinzip der Überbietung.
Also die Kontrabass-Klarinette zum Beispiel ist sehr oft über den Subwoofer, dass sie einfach noch mehr Bass kriegt. Bei der Bratsche, die kriegt einen Ringmodulator und Verzerrungseffekte, dass sich da noch mehr Seitenbänder einstellen bei mehreren Tönen gleichzeitig. Und das Schlagzeug hat zusätzlich zur Verstärkung noch einige so Spezialinstrumente aus Metall, die ich so ein bisschen selber entwickelt habe. Und extra Klänge, die über Kontaktmikrofone abgenommen und verändert werden. Also so eine Art Hyper-Drumset. Dabei auch so ein stilisiertes Drumset. Und auch die formale Gestaltung ist eigentlich im Großen wie im Kleinen ausgerichtet an der Explosion, ja, oder an der Ästhetisierung einer Explosion. Und man kennt es im Film, es baut sich langsam auf. Und wenn man so einen Countdown sieht im Film, so einen Bomben-Countdown, der läuft ja immer viel langsamer ab, als das wirklich täte. Und so ist es strukturell dann oft aufgebaut, dass Dinge rausgezögert werden. Und die Explosion selber wird dann nicht nur einmal wiedergegeben, sondern sehr oft aus verschiedenen Perspektiven.
Die gefühlte Sachlage unserer Zeit, sagt Malte Giesen, ist nicht das leere weiße Papier, der Horror vacui, sondern genau das Gegenteil. Ein viel zu viel, ein völlig unübersichtlicher, niemals in seiner Gänze erfassbarer Materialvorrat. Mit seiner Musik versucht der Berliner Komponist, Navigationsvorschläge durch diese Wahrnehmungsentropie zu unterbreiten. Eine Funktion, die Malte Giesen grundsätzlich als die Aufgabe jeglicher Kunst versteht. So exklusiv solche Ansätze auch scheinen mögen.
Ja, sorry, es wird niemals so sein, dass neue Musik ein Massenphänomen ist. Das ist eine absolute Illusion. Also, glaube ich, kann man in jede Kunst schauen. Jede Kunst wünscht sich das irgendwie, aber man muss einfach damit leben. Man hat sich dafür entschieden und letztendlich kommt es dann eben darauf an. Also interessiert mich einfach zu sehen, womit hat sich jemand wirklich beschäftigt und hat sich so intensiv beschäftigt und da was rausgefunden, wozu ich sozusagen keine Zeit habe. Und er zeigt mir das, er vermittelt mir das ästhetisch. Er vermittelt mir ästhetisch, dass er da seine Lebenszeit geopfert hat, um eine bestimmte Sache, einen bestimmten Sachverhalt irgendwie so derart zu beleuchten, zu erforschen, dass er da irgendwie zu Erkenntnissen gekommen ist, zu denen ich eben nicht kommen kann.